Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei auf unsere Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und mir gegenüber am anderen Ende der Leitung sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Grüß dich Stefan.
Du hast schon direkt zu Beginn unseres Podcasts zwei Meldungen zu verkünden.
Zwei Meldungen, genau. Wir nehmen es auf heute am Dienstag, den 9. Juni. Und ich freue mich jetzt darauf, erst einmal heute nach Freiburg aufzubrechen, wo der Deutsche Anwaltstag stattfindet mit vielen Veranstaltungen, die es dort gibt. Unter anderem freue ich mich auf Alexandra Gese, eine Abgeordnete, eine grüne Abgeordnete aus dem Europäischen Parlament, die eigens nach Freiburg anreist, um sich mit mir und dem Kollegen Helmut Redeker über digitale Souveränität und das jetzt mutmaßlich, das jetzt ja frisch vorliegende und demnächst auch hier zu besprechende Tech-Package zu unterhalten im Zeichen der digitalen Souveränität Europas. Da bin ich mal gespannt, was da so zu berichten ist. Und nächste Woche sehen wir uns wieder, Stefan. Und zwar mal nicht in Berlin, sondern in Köln, weil es dann losgeht mit zu den Kölner Tagen Datenschutz, einem alljährlichen Highlight auf meinem Kalender. Da haben wir wieder ein prall gefülltes Who is Who des Datenschutzes zusammen und besprechen gewiss auch kritisch aktuelle und weitere Themen des Datenrechts und des Datenschutzes. Das ist das, was mir bevorsteht. Und apropos Freiburg.
Ja, da können wir nur rufen, Habemus Papam, weißer Rauch steigt auf, Nico. Sag es.
Ja, nicht? Also es bestätigt sich jetzt, gestern in der FAZ, dass Moritz Hennemann wohl der Nachfolger von Luisa Specht-Riemenschneider werden wird als im Amt des Bundesdatenschutzbeauftragten. Dann können wieder die Schilder einmal umhängen. Dann wird wieder aus die Beauftragte, wird dann wieder der Beauftragte. Nicht umhängen müssen sie das Geburtsjahr, denn sie sind beide 1985 geboren. Also das ist wohl nicht der einzige Hinweis darauf, dass dort Kontinuität zu erwarten ist. Sie sind beide Hochschullehrer, beide schon frühzeitig auch mit Themen des Datenschutzes als Wissenschaftler befasst. Beide auch immer mit dem klaren Blick auf die Bezugspunkte zum Datenrecht, also nicht irgendwie Datenschutz und sonst interessiert mich jetzt eigentlich gar nichts, wenn es um Digitalisierungsthemen geht, sondern immer auch mit dem Blick auf das Recht der Datennutzung. Und insofern ist das, also wenn man sich, ich spreche jetzt mal im Wenn-Modus, wenn man sich Kontinuität wünschen würde in dem Amt, dann würde mir wohl keine bessere Besetzung einfallen als Moritz Hennemann.
Ja, das kann man wirklich sagen, dass da große Parallelen bestehen. Er hat auch unter anderem mit Luisa Specht-Riemenschneider zusammen an einem Kommentar gearbeitet zum Data Governance Act und ist Zivilist. Das ist ja auch mal eine Frage bei den Datenschützern. Wo kommst du her? Kommst du aus der zivilrechtlichen Ecke? Kommst du aus der öffentlich-rechtlichen Ecke? Und vielleicht zum Hintergrund nochmal der Entscheidung, die da bevorsteht, dass sich die Koalitionsparteien in Berlin ja offensichtlich darauf geeinigt haben, die Stelle neutral fachlich zu besetzen, also nicht mit jemandem mit parteipolitischem Hintergrund. Und da lag es aus Sicht der Koalitionspartner nahe, einen Akademiker zu wählen. Er hat, du hast es schon gesagt, Nico, vielfältige Bezüge zum Datenschutzrecht schon in seiner Vita. Schon seine Promotion 2011 hat sich zwar mit dem Thema Urheberrechtsdurchsetzung im Internet befasst, aber da sind die Bezüge jedenfalls zur Digitalität ganz offensichtlich. Er war auch schon Lehrstuhlinhaber in Passau. Seit 2020 hat er dort einen Lehrstuhl für europäisches und internationales Informations- und Datenrecht gehabt, leitete dort eine eigene Forschungsstelle und ist dann 2023 wieder zurück zu seiner Alma Mater, zur Universität Freiburg, und hat dann einen Lehrstuhl für Zivilrecht, Informationsrecht, Medienrecht und Internetrecht. Insofern ein Mann vom Fach, der sich auch schon durchaus im Vorfeld kritisch geäußert hat zu den Datenschutzregulierungen jedenfalls. So hat er zum Beispiel vielfältige konstruktive Schwächen der Datenschutzgrundverordnung auch schon öffentlich kritisiert, steht also dem Thema jedenfalls der Regulierung auf europäischer Ebene keineswegs neutral gegenüber. Und er hat auch schon, und das deutet seine Linie an, die eher in Richtung pragmatischer Datenschutz geht, hat auch schon die strikte Durchsetzung des europäischen Datenschutzrechts nach der Datenschutzgrundverordnung als ein Innovationshemmnis bezeichnet, hat also offensichtlich auch, du hast es gesagt, Nico, das Thema der Datennutzung im Blick. Ich glaube, da können wir sehr gespannt sein, wie er das austariert und ob er, was mir naheliegend erscheint, die Linie von Luisa Specht-Riemenschneider fortzeichnet und dann auch eben weiterentwickelt. Und dazu wünschen wir ihm tatsächlich alles Gute.
Das ist dann jetzt wirklich ein Generationenwechsel, den wir im Datenschutz erleben. Das ist jetzt die Generation, die den Datenschutz ohne das Internet gar nicht mehr kennt. Und damit also auch näher dran ist an den ganzen Schnittstellenthemen, als das in der, sagen wir mal, Oldschool-Generation, also unserer und aufwärts, der Fall gewesen ist. Das wird interessant, wie er das Amt, das sicherlich seine Tücken haben wird, ja, Stichwort Nachrichtendienst, womit er wohl dann frühzeitig zu tun bekommen wird, wo ja die Zuständigkeiten entzogen werden sollen. Auch sicherlich Stichwort Stellenaufwuchs, der sicherlich nicht mehr so leicht durchsetzbar ist, wie das mal in den vergangenen Jahren, also insbesondere in der Ära Kälber der Fall gewesen ist. Und dann halt auch die Standhaftigkeit, die er haben werden muss, wenn ja jetzt doch es immer wieder heißt, der Datenschutz sei eigentlich vor allen Dingen Bürokratie, die ausgedünnt werden muss. Bleibt abzuwarten und sicherlich spannend, aber ich finde auch, das ist eine ausgezeichnete Wahl und nicht zuletzt auch deshalb, weil ich Moritz Hennemann eigentlich immer als einen, auch ganz ähnlich wie Luisa Specht, sehr offenen und umgänglichen Menschen erlebt habe. Also viel Glück und viel Erfolg.
Was Nico jetzt eigentlich gesagt hat, ist was anderes. Er hat nämlich gesagt, die sind alle so furchtbar jung und unsere Generation, lieber Nico, du bist zwar nur unwesentlich älter als ich, aber wir gehören durchaus einer Generation an. Wir stehen gar nicht auf der Bühne, wir sitzen auf dem Balkon. Wir sind jetzt Waldorf und Stettler und rufen von oben runter, wie es früher mal war. Also da werden wir uns auf eine neue Funktion einrichten müssen.
Ja, ja, aber dieser Generationenwechsel, der war nun wirklich überfällig.
Überhaupt nicht, Nico. Eigentlich sind wir noch voll im Saft und das werden diese jungen Damen und Herren schon merken, wenn wir uns dann zu Wort melden und ihnen sagen, wie es doch eigentlich war und wie es eigentlich sein sollte.
Ich traue den Zeiten sicherlich nicht nach, in denen man immer von den Datenschutz-Ayatollahs gesprochen hat.
Ja, zu denen haben wir ja nie gehört.
Gelegentlich sogar zu Recht, ja.
Ich glaube, wir wechseln mal das Thema, bevor wir zu viele Einsichten in unser Seelenleben
geben. Eine ganz alte Geschichte kommen wir jetzt herein, nicht? Es geht es ganz, ganz weit zurück, 65 Jahre zurück, zu einer unglaublichen Geschichte, die vor dem Bundesverwaltungsgericht gespielt hat, wo ich mal wieder ziemlich fassungslos war, dass es solche Geschichten überhaupt gibt, ja.
Ja, allerdings, das Bundesverwaltungsgericht hat ein Urteil vom Stapel gelassen, vom 4. Juni 2026. Ich habe es noch nicht gefunden, es ist noch nicht veröffentlicht vom Bundesverwaltungsgericht. Die sind noch bei Mitte Mai. Worum geht's? Es geht mal wieder um den Zugang zu Unterlagen des Bundesnachrichtendienstes BND. Eine Journalistin und Historikerin wollte gerne Unterlagen, unter anderem zu Adolf Eichmann und der Rolle, die der Bundesnachrichtendienst dort gespielt hat, bei der Festnahme von Adolf Eichmann, insbesondere bei der Frage, da gab es immer die Geschichte im Hintergrund, dass gesagt wurde, der BND habe das spitz bekommen, dass der israelische Geheimdienst Adolf Eichmann in Argentinien kidnappen wollte und hätte ihn möglicherweise informiert oder auch nicht informiert oder informieren wollen. Das wollte sie sich gerne mal selbst anschauen. Und der BND sagte dazu, ja, im Prinzip ja, aber vollständige und ungeschwärzte Unterlagen bekommst du nicht, sondern hat also nur Einsicht in eingeschränktem Umfang gewährt. Bei Unterlagen, die das Jahr 1960 betreffen, muss man mal deutlich sagen, da waren weder du, Nico, noch ich geboren. Ja, dann nahm das Ganze seinen Lauf. Die Journalistin hat gesagt, ich will tatsächlich alles sehen. Der BND hat nicht gesagt, das Bundeskanzleramt, das in diesem Kontext ja eine Rolle spielt, weil dort die Aufsicht über die Nachrichtendienste von Seiten der Bundesregierung geführt wird, gab dann im laufenden gerichtlichen Verfahren eine Sperrerklärung ab, sodass das Ganze in ein In-Kamera-Verfahren lief nach 99 VWGO. Was bedeutet, dass man die etwas schwierige, um nicht zu sagen absurde Situation hat, dass ein Verfahrensbeteiligter, nämlich der Bund, und die Richter mehr wissen als der andere Verfahrensbeteiligte, nämlich die Klägerin. Die Richter schauen nämlich tatsächlich in die gesperrten Unterlagen rein, um checken zu können, ob die Geheimhaltungsgründe, die da geltend gemacht werden, tatsächlich vorliegen oder nicht. Und ja, was ist jetzt passiert? Der Fachsenat hat die Rechtmäßigkeit der Sperrerklärung der Bundesregierung bestätigt. Und mit der Begründung wird der Journalistin der Zugang verweigert, dass die begehrten Unterlagen Informationen enthielten, die auch gegenwärtig noch Aufschluss über die nachrichtendienstliche Arbeitsweise geben, sowie personenbezogene Daten, die weiterhin geheimhaltungsbedürftig seien. Außerdem gäbe es eine Vertraulichkeitszusage, die nach der sogenannten, man höre und staune, Third-Party-Rule es ausschließen würden, dass der Bundesnachrichtendienst Informationen, die auf ausländische Nachrichtendienste zurückgehen, seinerseits offenlegen würde. Und dann sagt doch tatsächlich das Bundesverwaltungsgericht zu Informationen, die 65 Jahre alt sind und älter. Nee, kriegst du nicht. Dieser Passus, das gäbe Aufschluss über die nachrichtendienstliche Arbeitsweise. Wow. Also das hat mich jetzt ehrlich gesagt doch schon über die Maßen beeindruckt, um es vorsichtig zu sagen.
Vielleicht mal kurz sortiert. Der Pressemitteilung geht nicht so richtig, hervor, auf welcher Grundlage hier eigentlich überhaupt geklagt worden ist. Mutmaßlich nach dem Bundesarchivgesetz. Das ist eine Materie, ich glaube, von der wir beide jetzt nicht so furchtbar viel, also ich jedenfalls verstehe davon nicht so furchtbar viel.
Hat bei uns schon eine Rolle gespielt. Das Archivrecht ist ja sozusagen ein vorrangiges Sonderrecht in Bezug aufs Informationsfreiheitsrecht. Das heißt, das ist häufig einschlägig, auch in meiner Rolle als Informationsfreiheitsbeauftragter, um klarzustellen, an welche amtlichen Informationen, die archiviert sind, man eigentlich rankommt und an welche man nicht rankommt. Die Klägerin hat offensichtlich nicht nur archivrechtlich und informationsfreiheitsrechtlich geklagt, sondern auch presserechtlich. Es gibt einen Passus in der Pressemitteilung, wo drin steht, dass sie vom BND erst noch zu ermittelnde Unterlagen begehrt hätte. Sie wollte gerne, dass der BND in einer bestimmten Sachfrage für sie tätig ist und recherchiert und die Ergebnisse präsentiert. Das hört sich eher nach Presserecht an. Und da sagt das Bundesverwaltungsgericht, da ist der Verwaltungsaufwand für den BND unverhältnismäßig groß und deswegen kriegst du diese Recherche vom BND nicht. Aber ansonsten dürfte es sich tatsächlich um Informationsfreiheitsrecht bzw. Archivrecht handeln.
Stimmt, was hier einschlägig ist. Was dafür spricht, dass du recht hast, ist, und dass es vor allem Presserecht ist, ist, dass der BND verklagt worden ist und nicht der Bund in seiner Funktion als für das Bundesarchiv. Das spricht dafür, ja. Gut, ist vielleicht jetzt auch nicht so der entscheidende Punkt, aber vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen was, alle werden jetzt sofort was mit dem Namen Eichmann anfangen können, weil das hat einfach eine ganz brisante historische Dimension auch. Eichmann, ein NS-Verbrecher, Obersturmbannführer der SS und im Reichssicherheitshauptamt zuständig für die Organisation der Verfolgung, Vertreibung, Deportation und Ermordung von Juden. Er ist dann der gerechten Strafe durch die Alliierten nach 1945 erstmal entkommen, indem er sich nach Argentinien abgesetzt hat. Und dort ist er dann vom israelischen Geheimdienst Mossad auf ziemlich spektakuläre Weise entführt worden. Und ihm ist in Israel ein öffentlicher Prozess gemacht worden, der ist jetzt ziemlich lange ging. Und der damals vieles, was uns heute aus der Geschichte der Nazizeit so selbstverständlich ist, überhaupt erstmal in seiner ganzen Tragweite auch zutage gefördert hat. Also diese organisierte Ermordung von 6 Millionen Menschen in Auschwitz und anderen Konzentrationslagern, diese Todesmaschine, das ist ganz, ganz stark auch überhaupt erst so in die Öffentlichkeit gelangt in ihren ganzen Details durch den Eichmann-Prozess, der eine ganz, ganz wesentliche Rolle auch spielt in der deutschen Nachkriegsgeschichte, was die Aufarbeitung der Nazizeit anging. Eichmann wurde zum Tode verurteilt und dann auch hingerichtet in Israel. Und jetzt haben wir den Bundesnachrichtendienst.
Wenn ich das gerade noch ergänzen darf, Nico, du hast vollkommen recht, dass wir ein bisschen sozusagen historischen Background geben. Eine große Rolle in der Rezeption dieses Eichmann-Prozesses in Israel spielte die jüdische Philosophin Hannah Arendt, die bei dem Prozess tatsächlich vor Ort war in Israel und den begleitet hat, als Journalistin begleitet hat. Sie hat ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel Die Banalität des Bösen und hat insbesondere hervorgekehrt, dass Eichmann in seinem ganzen Habitus, auch in der Art und Weise, wie er sich im Prozess dargestellt hat, viel weniger sozusagen das Monster war, das man erwarten konnte, sondern ein banaler, kleiner Beamter, der dort dieses riesige Verbrechen verwaltungsmäßig abgewickelt hat und so gar nicht mit dem Bild übereinstimmte des blutrünstigen SS-Mannes, sondern der letztlich sozusagen seinen Job dort gemacht hat, seine Aufgabe darin gesehen hat, diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen. Genau wie du sagst, Nico, das hat unser Bild von der NS-Zeit und auch weltweit das Bild von der NS-Zeit geprägt. Und dieser Prozessor ist also an Bedeutung gar nicht zu überschätzen.
Und dann vielleicht mal kurz zum Bundesnachrichtendienst, wo es ja um Unterlagen geht über die Eichmann-Entführung, deren Vorgeschichte aus dem Bundesnachrichtendienst. Bundesnachrichtendienst entstand kurz nach dem Krieg und war damals die Organisation Gehlen. Und Gehlen wiederum war immerhin Chef der Abteilung Fremde Heer Ost der Wehrmacht gewesen, also hatte auch nicht gerade eine blitzsaubere Vergangenheit. Und die Anfänge des dann seit 1956 Bundesnachrichtendienst sind auch durchaus davon geprägt, dass man da auch, wie anderswo auch in Westdeutschland, also gar keine Berührungsängste hatte, dann auch in der neu gegründeten Spionageorganisation wiederum mit alten Nazis zu arbeiten. Ja, sodass natürlich die Frage, was wusste denn eigentlich der BND von dem Aufenthaltsort von Eichmann und was hat er möglicherweise versucht, dort Eichmann zu warnen und zu verhindern, dass er entführt wird? Das dürften alles Fragen sein, um die sich die Recherche gedreht hat, die hier gemacht werden sollte. Und das macht es natürlich noch brisanter, wenn es jetzt, also 65 Jahre später, noch heißt, also, dass, ja, also am absurdesten und am empörendsten, wie ich auch finde, ist dann der Hinweis auch noch ausgerechnet auf den Datenschutz. Ja, also, wo man, also jetzt mal ganz sozusagen formalistisch erstmal, also tote Personen, Datenschutz, also personenbezogene Daten lebender Personen dürften in den 65 Jahre alten Dokumenten wohl kaum enthalten sein. Jetzt müssen ja Kinder gewesen sein damals. Also das ist schon ein dicker Hund. Nach meiner Beobachtung, wenn ich Erfahrung, ist das relativ selten, dass selbst beim Bundesnachrichtendienst, also in allen Verfahren, die ich gegen Bundesnachrichtendienst geführt habe, habe ich nie es mit Sperrerklärungen zu tun bekommen. Das ist etwas, von dem der Bundesnachrichtendienst eigentlich nur selten Gebrauch macht. Und erst durch eine solche Sperrerklärung, also dass der Bundesnachrichtendienst sich darauf beruft, dass hier Gründe vorliegen, die jetzt ihn daran hindern, Auskunft zu geben. Erst dann kommt es ja überhaupt zu diesem In-Kamera-Verfahren nach 99 Verwaltungsgerichtsordnung, zu dem es hier gekommen ist. Und dann, wie du richtig gesagt hast, wir werden jetzt nie so genau erfahren, was eigentlich jetzt genau die Gründe waren, warum der andere Senat des Bundesverwaltungsgerichts dann dem BND bestätigt hat, dass er keine Auskünfte geben muss. Aber das Dürre, was jetzt sich aus dieser Pressemitteilung ergibt, also Datenschutz, man mag es kaum glauben, wie gesagt, und die Gefährdung der Zusammenarbeit mit anderen Nachrichtendiensten, dies nach 65 Jahren, das ist also schon, das ist schon ziemlich empörend. Und die Entscheidung ist, soweit ich das jetzt auch in der Berichterstattung verfolgt habe, glaube ich, auch überall zu Recht hart kritisiert worden.
Ja, also jedenfalls wollen wir wirklich eine Kontinuität der Organisation Gehlen und des frühen BND in den 60er Jahren zum heutigen BND nicht hoffen. Ja, also dass da tatsächlich noch sozusagen in ähnlicher Art und Weise gearbeitet wird, das ist etwas, was mich wirklich sehr beeinträchtigen würde in meinem Verständnis von unserem Rechtsstaat. Da muss das Bundesverwaltungsgericht also auch nochmal, glaube ich, in sich gehen. Sie können nur in sich gehen, weil wir nicht genau wissen, was in Kamera passiert ist. Aber ob das eine glückliche und integrierende Entscheidung ist, die Sie da getroffen haben, da bin ich doch mal sehr auf die Urteilsgründe gespannt.
Gut, von Leipzig, Bundesverwaltungsgericht, nach Luxemburg, Europäisches Gericht, nicht Europäischer Gerichtshof, Europäisches Gericht. Da gibt es eine Entscheidung zum Digital Markets Act, zu der Einstufung von Meta als Torwächter, sowohl beim Messenger-Dienst ist eine solche Einstufung erfolgt, als auch beim Marketplace, den Meta auch auf den Seiten von Facebook anbietet. Auch dort hat man eine solche Einstufung als Torwächter vorgenommen. Das ist der Mechanismus, den der Digital Markets Act vorsieht, dass Unternehmen immer dann den Bindungen und Verpflichtungen des Digital Markets Acts, ich vereinfache ganz grob, unterworfen sind, wenn sie eingestuft worden sind für bestimmte Marktsegmente als sogenannte Torwächter, also als Player,
Gatekeeper.
Von denen Gatekeeper auf genau Englisch, von denen, die also wiederum eine Marktposition haben, dass dort Abhängigkeiten von anderen Unternehmen, bei anderen Unternehmen entstehen.
Ja, vielleicht auch da ein bisschen zum Hintergrund und zur Erklärung. Es geht also letztlich um Meta-Dienste. Es geht um Facebook als soziales Netzwerk, das kennen wir alle. Den Facebook Messenger kennen vielleicht nicht alle. Das ist ein Kommunikationsdienst, ursprünglich für Text- und Audionachrichten, der dann aber auch auf Videoanrufe erweitert wurde, also Konkurrent von früher mal Skype oder heute von FaceTime, was da angeboten wird im Meta-Imperium. Und Marketplace, das ist ein Online-Vermittlungsdienst, nennt sich das letztlich für geschäftliche Verträge. Wir haben im 312 BGB, habe ich extra nochmal nachgeschaut, eine Definition, was ein Marketplace ist als Dienstleistung, ein Online-Dienst, der es den Benutzern ermöglicht, Fernabsatzverträge mit anderen Unternehmen oder Verbrauchern abzuschließen. Darum geht es also, um die Möglichkeit, online Geschäfte zu tätigen. Also hauptsächlich Käufe, Verkäufe abzuwickeln. Auch da hatte die EU-Kommission in ihrem Beschluss vom 5. September 2023 festgestellt, dass dort sozusagen eine aufgrund der Überschreitung der Schwellenwerte des DMA eine Gatekeeper, eine Torwächterfunktion vorliegt. Der DMA ist da sozusagen gestaffelt aufgebaut. Es gibt eine gesetzliche Vermutung, dass wenn diese Schwellenwerte erreicht sind, das DMA und überschritten werden, dass dann eben so eine besondere Marktposition vorliegt. Das kann man widerlegen, das kann man entkräften, diese Vermutung. Aber die Kommission sagte, wir haben Meta angehört und das war nicht der Fall. Das hat Meta nicht geschafft. Und deswegen haben sie dort jeweils die Torwächterfunktion angenommen. Meta hatte versucht, anders zu argumentieren, hat gesagt, eigentlich sind wir ein einziges, ein geschlossenes Online-Netzwerk und erreichen gar nicht die Schwellenwerte, wenn man das so sozusagen sieht. Darauf ging die Kommission aber nicht ein und hat gesagt, nee, nee. Geklagt hat, wenn ich es richtig verstanden habe, allerdings Meta nur wegen der Einstufung von Messenger und Marketplace. Und dazu hat sich jetzt der Europäische Gerichtshof mit Entscheidung vom 3. Juni 2026 verhalten. Und das Europäische Gericht erster Instanz war es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Nico. Ne? Und hat die Entscheidung der Kommission in vielen Punkten bestätigt. Allerdings, also insbesondere gesagt, dass in Bezug auf den Facebook Messenger die Einordnung der Kommission richtig und nachvollziehbar ist. Und dass es insbesondere richtig gewesen wäre, dass die Kommission bei der Frage, sind denn die Schwellenwerte des DMA für den Facebook Messenger erreicht und überschritten, dass man dort auch in bestimmten Bereichen die Facebook-Nutzer insgesamt einbeziehen dürfte. Und da sagt das Europäische Gericht auch, dass das Meta es nicht gelungen wäre, substanziert dagegen vorzugehen. Allerdings im Punkto Marketplace sieht das Europäische Gericht einen Fehler, einen Rechtsfehler der Kommission, weil sie sagen, da habt ihr euch bei der Frage, auf welchen Zeitraum bezieht sich denn die Einstufung von Marketplace, da seid ihr falsch eingestiegen sozusagen. Da habt ihr es nicht geschafft, die richtigen Zeiträume zu berücksichtigen. Dort hättet ihr noch spätere Zeiträume bis Ende Juli 2023 einbeziehen müssen, um diese letztlich Rechenakte zu vollziehen. Und demgemäß seid ihr dort, sozusagen fliegt ihr dort mit eurer Entscheidung raus. Gleichzeitig bemängelt das Gericht, dass die Entscheidung der Kommission den Begründungsanforderungen nicht genügen würden, die an eine solche Kommissionsentscheidung zu richten seien, da es weder Meta noch dem Gericht jedenfalls möglich sei, die Gründe für diese Einstufung nachzuvollziehen und das Ganze zu kontrollieren zu können, und hat insofern den Beschluss für nichtig erklärt.
Genau, ich halte das jetzt nicht für besonders spektakulär, ganz ehrlich gesagt, wenn ich das mal so auf mich wirken lasse, die Entscheidung, dass der Messenger-Dienst, dass der die Voraussetzung des Gatekeepers erfüllt, das ist ja nicht gerade überraschend. Es gibt ihn schon sehr lange. Jeder Facebook-Nutzer kann auch gleichzeitig diesen Messenger-Dienst dort nutzen. Und die Einwände, die Facebook da oder Meta da erhoben hat, sind vom Europäischen Gericht dann ja auch als eher unsubstantiiert nachvollziehbar zurückgewiesen worden. Also das ist weder in der Begründung noch in dem Ergebnis eine Überraschung. Dasselbe gilt meines Erachtens für Marketplace. Also dass Marketplace jetzt eine tragende Säule des Meta-Konzerns oder auch nur der Facebook-App ist, das wäre mir auch neu. Da hat man sich letztlich ja auch dann, oder letztlich ging es dann auch im Ergebnis eigentlich nur um etwas relativ Simples. Im Verfahren hatte Meta im Juli 2023 bestimmte Änderungen vorgenommen, schon am Marketplace-App, und hat dann argumentiert, dass diese Änderungen jetzt dazu führten, dass sie kein Gatekeeper mehr seien. Und dann hat sich die Europäische Kommission auf den Standpunkt gestellt, da komme es nicht drauf an, sondern es komme nur auf den Zeitpunkt an der getroffenen Feststellungen. Und dies hat das Europäische Gericht jetzt anders gesehen. Das ist ja nochmal anfechtbar, also es ist denkbar, dass das noch zum Europäischen Gerichtshof dann auch geht. Das ist ja nur die erste Instanz hier. Europäisches Gericht, also für diejenigen, die europäischen Gerichte hauptsächlich aus dem Datenschutz gelten, vielleicht mal nur noch mal ein kleines Update. Mit dem Europäischen Gericht haben es die Markenrechtler sehr viel zu tun, weil das Europäische Gericht über die Arbeit des Europäischen Markenamts wacht. Ansonsten hat man es mit dem Europäischen Gericht eher selten zu tun. Das Europäische Gericht ist das Gericht, das immer dann zuständig ist, wenn die EU-Kommission oder eine andere europäische Institution verklagt wird. Und hier ging es halt um eine Klage gegen Feststellungen der Europäischen Kommission auf Grundlage des Digital Markets Act. Und da ist das Europäische Gericht dann die Eingangsinstanz, und Europäischer Gerichtshof kann dann gegebenenfalls noch in der zweiten Instanz hier angerufen werden. Ob Meta das macht im Hinblick auf den Teil, den sie verloren haben, also Messenger, oder ob die Kommission das macht im Hinblick auf den Teil zum Marketplace, bleibt abzuwarten. Was zeigt die Entscheidung? Die Entscheidung zeigt natürlich auch mal wieder, wie die Mühlen des Rechtsstaats langsam malen. Und das zeigt sich dann halt auch gerade wieder im Wettbewerbsrecht. Da können die Vorschriften noch so gut sein und noch so gut gemeint sein, wie sie mögen. Ich spreche vom Digital Markets Act jetzt als Beispiel. Es dauert einfach, bis man dann tatsächlich auch einmal Ergebnisse sieht dieser Vorschriften. Das können wir beim Digital Markets Act beobachten, wo wir ja eigentlich bislang keine wirklich spektakulären und bestandskräftigen Entscheidungen der Europäischen Kommission haben. Und das kann man auch natürlich beobachten beim Digital Services Act, den wir jetzt auch schon ein paar Jahre haben, wo genau dasselbe gilt. Die Verfahren sind aufwendig. Ja, ein Konzern wie Meta ist dann sehr versiert darin auch, und das darf man nicht kritisieren aus meiner Sicht, wenn man Rechtsstaat jetzt auch ernst nimmt und da nicht auf einem Auge blind ist. Meta und auch andere Player aus Silicon Valley sind sehr versiert, wenn es darum geht, mit sehr großem Aufwand und also ganzen Fußballmannschaften von Anwälten, sich dann also auch dort zur Wehr zu setzen, sehr viel Papier oder virtuelles Papier dort zu bedrucken. Das macht dann auch natürlich wieder sehr viel Arbeit auf der anderen Seite bei denen, die mit der Durchsetzung der Vorschriften befasst sind. Was zeigt das Ganze? Das Ganze zeigt, dass man halt auch einem Irrtum aufgesessen ist, dass man alleine mit Regulierung und noch mehr Regulierung und noch mehr Regulierung jetzt aus Europa heraus so auf die Schnelle die Marktverhältnisse in der Digitalwirtschaft, die ja von großer Machtkonzentration bei einigen wenigen Playern geprägt ist, in den Griff bekommt. Wenn man wirklich Konzerne wie Meta, Google und Amazon oder den Konzern rund um Elon Musk, wenn man denen wirklich beikommen möchte, wird es wohl am Ende nicht anders gehen, als dadurch, dass sich in den USA die Verhältnisse mal wieder ein bisschen drehen und dass dort auch das Thema der Marktmacht dann auch ernsthaft angegangen wird.
Ja, ich würde es etwas positiver sehen, Nico. Ich würde es etwas positiver formulieren. In der Sache, glaube ich, sehen wir das ähnlich. Es ist offensichtlich so, dass die rechtsstaatlichen Mechanismen in der Europäischen Union funktionieren. Da ist eine Kommission, die bestimmte Feststellungen trifft nach Anhörung der Beteiligten. Die Beteiligten wehren sich nach Kräften, was ihr gutes Recht ist, tragen ihre Rechtsposition vor. Und dann gehen die Gerichte ran und versuchen in einem sehr komplexen Umfeld Maßstäbe zu finden, zum Beispiel über die Frage, was ist denn jetzt der richtige Bezugszeitraum für die Schwellenwerte? Ganz interessant finde ich hier bei der Fragestellung, dass es ja der Kommission durchaus möglich wäre, in Sachen Marketplace nachzulegen. Wenn sie fehlerhafterweise die falschen zeitlichen Abschnitte berücksichtigt haben und nicht die gesamten Veränderungen im Meta-Konzern berücksichtigt haben, das können sie ja nachholen. Und Marketplace in Bezug auf Marketplace trotzdem so eine Gatekeeper-Funktion feststellen. Und sie können insbesondere die bisher mangelhafte Begründung, die Meta ja zu Recht angegriffen hat, nachholen. Sie können das also sozusagen nachschieben. Insofern bleibt es spannend zu sehen, wie sich die Kommission zu der Fragestellung verhält und ob sie weiter marschieren. Eins haben wir, glaube ich, noch nicht angesprochen. Warum nämlich Meta dagegen kämpft, diese Gatekeeper-Funktion zugewiesen zu bekommen für Facebook Messenger und Marketplace? Naja, weil der Digital Markets Act für Gatekeeper eben besonders strenge Anforderungen vorsieht in Bezug auf Transparenzpflichten, die da bestehen, auf Berichtspflichten, die da mit verbunden sind. Die Funktion will man nicht gerne haben, weil dann einfach auch der regulatorische Druck wesentlich stärker ist, als wenn man unterhalb dieser Schwellenwerte bleibt.
Jo, wir bleiben am Ball, wie immer. Und ja, mehr haben wir heute nicht im Angebot. Also alle, die uns bisher gefolgt sind, vielen herzlichen Dank. Abonniert, hinterlasst Kommentare und lasst von euch hören. Vielen Dank für heute und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.